Eine wahre Geschichte. Eine Familie ist unterwegs in den Urlaub. Es soll nach Korsika gehen. Die letzte Etappe der Reise ist die Überfahrt mit der Fähre von Italien nach Korsika. Die Familie ist schon voller Vorfreude und freut sich auf die warmen Wochen in Korsika. Doch die Überfahrt mit der Fähre gestaltet sich anders als erwartet. Gewitterwolken kommen auf und die See fängt an zu wüten. Und kleine Wellen bilden sich am Anfang. Und irgendwann sind die Wellen so hoch, dass die Menschen in der Fähre anfangen, Panik zu bekommen. Einige legen sich flach auf die Erde, andere übergeben sich. Und Vater und Sohn wollen mal einmal das Schauspiel genauer ansehen. Was machen sie? Sie gehen nach draußen, tasten sich an der Reling entlang Richtung Bug. Auf einmal kommt eine riesige Welle, schlägt über das Schiff und der Vater wird von der Welle erfasst und kann sich gerade noch mit letzter Kraft an der Reling festklammern und dort hängt er, waagerecht in der Luft. Und beide schreien, der Sohn und der Vater, und die Kraft hält. Der Vater geht nicht über Bord und geht völlig durchnässt wieder in das Schiff mit dem Sohn. Noch einmal davongekommen. Leben und Tod hängen oft sehr nah beieinander. Leben und Tod, beides trennt oft nur eine kleine Entscheidung. Leben und Tod, das gilt auch für unser geistliches Leben. Und ich möchte euch einladen, heute mit mir zusammen die Bibel aufzuschlagen. Lesen wir gemeinsam Johannes 10, Vers 10. Johannes 10, Vers 10. Leben oder Tod, alles oder nichts. Johannes 10, Vers 10. Und dort können wir lesen, was Jesus uns sagt. Johannes 10, Vers 10. Und hier lesen wir, ein Dieb will rauben, morden und zerstören. Ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Was möchte der Dieb? Was ist das Ziel von Satan? Er möchte rauben, morden und zerstören. Und warum ist Jesus gekommen? Was bietet er an? Leben und dies in aller Fülle. Leben oder Tod, alles oder nichts. Wir möchten heute einen Mann studieren, einen Menschen studieren, der beides erlebt hat. Geistlich gesehen, Leben und Tod. Er ist einer der vielleicht umstrittensten Männer in der Geschichte Israels. Er hat ungefähr 55 Jahre regiert. Er war am längsten am Regieren in der Geschichte der Könige in Juda und Israel. Und er hat seine Karriere begonnen im Alter von 12 Jahren. Und leider hat er sich ganz Satan hingegeben. Wir wollen heute das Leben von Manasse studieren. Und das Leben von Manasse spricht heute zu uns. Und wenn ich das Leben von Manasse betrachte, muss ich auch an mein eigenes Leben denken. Schlagen wir gemeinsam auf heute 2. Chronik, Kapitel 33 und lesen wir die Verse 1 und 2. Das Leben von Manasse spricht heute zu uns. Manasse hat uns etwas zu sagen. Manasse, und das lesen wir hier in Versen 1 und 2, war 12 Jahre alt, 2. Chronik, Kapitel 33, Vers 1. Manasse war 12 Jahre alt, als er König wurde. Und er regierte 55 Jahre zu Jerusalem und tat, was dem Herrn missfiel, nach den greulichen Sitten der Heiden, die der Herr von den Israeliten vertrieben hatte. 2. Chronik, Kapitel 33, für die, die noch suchen. Wer war der Vater von Manasse? Ein Kapitel vorher lesen wir in 2. Chronik, Kapitel 32, Vers 33, dass der Vater von Manasse Hiskia war. Und Hiskia war ein Mann Gottes. Hiskia hat wie David auf den Wegen Gottes gewandelt. Und Hiskia hat vieles für Israel getan. Und Gott hat Hiskia wirklich großartig gesegnet. Und wir können davon ausgehen, dass Hiskia seinen Sohn Manasse auch göttlich erzogen hat. Und die historischen Quellen, die sagen uns, dass Manasse die ersten 10 Jahre zusammen mit seinem Vater regiert hat. Es war immer das Ziel von Hiskia, dass sein Sohn Manasse so wird wie er. Dass er Israel leiten wird in göttlicher Vollmacht. Doch was sagt uns die Bibel über das Leben von Manasse? Was lesen wir hier? Hat Manasse das getan, was dem Herrn gefiel? Was lesen wir hier? Manasse tat, was dem Herrn, was? Missfiel. Und das ist wie eine Überschrift hier über das Leben von Manasse. wie eine Vorausschau über sein Leben. Wenn ich an mein eigenes Leben denke, sehe ich da gewisse Parallelen. Ich bin selber christlich aufgewachsen, mein Vater ist Prediger und es war immer das Ziel von meinen Eltern, dass ich eines Tages auch für Gott arbeite, dass ich auch Menschen zu Jesus führe, dass ich Menschen auf die Wiederkunft Jesu vorbereite. Und meine Eltern haben viel Wert gelegt auf eine christliche Erziehung und ich kann mich noch gut daran erinnern, wir saßen damals zusammen auf dem Sofa und meine Eltern haben mir vorgelesen aus den Kinderbibeln Menschen aus Gottes Hand. Ihr kennt vielleicht diese tollen Geschichten und mich hat das damals wirklich sehr angesprochen. Die Geschichten von Elia, von Daniel, von der Arche Noah. Und meine Mutter hat damals sehr viel investiert, auch in die Kinderarbeit. Wir waren selber ja noch jung, meine Schwester und ich. Und die Pfadfinder, das war immer etwas Tolles. Ich bin da hingegangen, weil ich da Spaß hatte, weil da meine Freunde waren, ja, und weil wir da etwas erlebt haben. Aber wenn ich zurückschaue, muss ich sehen, dass ich eine echte, tiefe Beziehung zu Jesus eigentlich nie hatte. Ich kannte Jesus von ferne, aber das, was Jesus für mich am Kreuz getan hatte, das hatte ich nie wirklich verstanden, auch nicht wirklich angenommen. Und Manasse, der muss irgendwie damals die gräulichen Sitten der Heiden nachgeahmt haben. Manasse muss irgendwie, denn irgendwie kam es dazu, hinübergeschielt haben, einmal geschaut haben, was machen denn die Heiden, die anderen Völker neben uns. Vielleicht wollte Manasse einfach mal fühlen, einfach mal spüren, wie sich Sünde anfühlt. Einfach mal experimentieren. Wie ist Sünde? Und Manasse ist diesen Weg gegangen. Und nicht damals, im jungen Alter, da wurde man eingeladen von Freunden, die hatten einen Fernseher mit allen Kanälen und da war eine Playstation, da hat man sich die Spiele angeschaut, die man zu Hause nicht spielen durfte und auf einmal hat man Geschmack bekommen auf andere Dinge. Und ich weiß noch genau, damals waren für mich die Vorbilder nicht in der Bibel, sondern die Vorbilder waren für mich im Fernsehen. Ich wollte auch so sein wie diese Rock- und Popstars. Ich wollte auch so viel Geld verdienen. Ich wollte auch so diese großen Autos fahren und so berühmt sein. Das war mein Leben damals. Anschauen verändert. Auch im Leben von Manasse. Lesen wir weiter. 2. Chronik, Kapitel 33, die Verse 3 bis 9. Was tut Manasse? Er baute die Opferhöhen wieder auf, die sein Vater Hiskia zerstört hatte. Und er richtete den Baalen Altäre, machte Bilder der Aschera und betete das ganze Heer des Himmels an und diente ihn. Er baute auch Altäre im Hause des Herrn, vor dem doch der Herr gesagt hatte, zu Jerusalem soll mein Name sein ewiglich. Und baute Altäre dem ganzen Heer des Himmels in beiden Vorhöfen am Hause des Herrn. Und er ließ seine Söhne durchs Feuer gehen, im Tal Ben Hinnom und achtete auf Zeichen und Vogelgeschrei und trieb Zauberei und bestellte Geisterbeschwörer und Zeichendeuter und tat vieles, was dem Herrn missfiel, um ihn zu erzürnen. Er stellte auch das Bild des Götzen, das er machen ließ, ins Haus Gottes, von dem Gott zu David gesagt hatte, zu seinem Sohn Salomo, in diesem Haus zu Jerusalem, das ich erwählt habe, vor allen Stämmen Israels will ich meinen Namen ewiglich wohnen lassen und will nicht mehr den Fuß Israels weichen lassen von dem Lande, das ich ihren Vätern bestimmt habe. Weiter. Aber Manasse verführte Juda und die Einwohner von Jerusalem, dass sie es ärger trieben als die Heiden, die der Herr vor Israel vertilgt hatte. Wir lesen hier davon, wie sich Manasse bewusst von Gott entfernt. Anschauen verändert, und wenn man mit der Sünde spielt, nimmt oft Satan den kleinen Finger und dann die ganze Hand. Es gibt eine besondere Methodik, die vielleicht ein wenig grausam sich anhört, wie in Russland die Menschen Wölfe fangen. Sie nehmen ein langes Messer, tauchen das in Blut und stellen es irgendwo in der Nähe, wo Wölfe sich gerade aufhalten, in die Erde hinein. Also verkehrt herum, mit dem Schaft in die Erde. Der Wolf wird angelockt von dem Blut, der Geruch. Und der Wolf kommt näher und fängt an, das Blut von dem langen Messer zu lecken. Und wenn der Wolf erstmal dabei ist zu lecken, irgendwann fängt er an, sich selber zu schneiden. Er merkt das aber nicht, weil er in diesem Rausch gefangen ist von diesem frischen Blut. Und er leckt irgendwann sein eigenes Blut. Und so sterben die Wölfe dann. Und so ähnlich ist es auch mit der Sünde. Am Anfang fühlt es sich gut an, es ist schön, es ist toll und es macht Spaß, aber die Folgen sind tödlich. So geht es hier Manasse. Was tut er? Wie überwältigt ihn die Sünde? Erstens, in Vers 3 haben wir gelesen, dass die Reformen seines Vaters rückgängig gemacht werden. Das heißt, sein Vater hat etwas aufgebaut, Manasse zerstört es. Was macht er weiter in Vers 3? Er fängt an, die Opferstätten auf den Höhen auszubauen. Was ist da passiert damals? Dort hat man die ganzen Götzen angebetet und damit verbunden waren auch unzüchtige Tänze, Orgien und andere Riten. Was macht er weiter in Vers 3? Er baut Baal und seiner Göttergemahlin Aschera ein Altar und ein Bild und er betet das Herr des Himmels an. Das heißt, er wirft sich nieder vor der Sonne, vor dem Mond und vor den Sternen. Und dann treibt er es noch ärger. In Vers 4 stellt er sogar vor dem Tempel, das heißt dort, wo Gott wohnt, die Götzenbilder. Und dann vielleicht schon fast der absolute Tiefpunkt in Vers 6, er opfert seine Söhne. Und damals hat man das wirklich so getan. Es gab Götterstatuen, die wurden gebaut mit Feueröfen. Das heißt, man hat teilweise sogar Kinder extra herangezogen, damit die später geopfert würden. Das heißt, man hat das Kind dann in diese offenen Arme der Götterstatue gelegt und dann rollte das Kind über die Arme in den Feuerofen, in die Götterstatue. Und teilweise gab es Frauen, die nur dafür da waren, dass sie Kinder empfangen sollten, die sollten später geopfert werden. Also es waren ganz, ganz schlimme Dinge, die damals passiert sind. Und so ähnlich auch Manasse, er hat seine Söhne geopfert. Er verbrannte sie, um Baal gnädig zu stimmen. Er trieb Zauberei, Beschwörung und befragte sogar Totengeister. Und wir müssen hier ganz klar sagen, dass sich Manasse ganz dem Satanismus geöffnet hat. Er steht hier in direktem Kontakt mit den Dämonen und mit Satan. Und dann der absolute Tiefpunkt, in Vers 7, Manasse stellt ein Götzenbild von der Aschera, von dieser Frau, direkt in den Tempel. Und wir können annehmen, dass er wahrscheinlich die Bundeslade entfernt hat und dort, wo die 10 Gebote standen, genau dort hat er ein Götzenbild hingestellt. Das nehmen heute die Historiker an. Das heißt, Manasse hat Gott gelästert. Was für ein Gräuel. Und Manasse wird hier heidnischer als die Heiden. Er treibt es ärger als die Völker um ihn herum. Wenn wir Satan einen kleinen Finger geben, nimmt er oft die ganze Hand und uns auch und führt uns ins Verderben. Auch in meinem eigenen Leben habe ich erfahren, wohin Sünde führt. Wenn man mit der Sünde spielt, verbrennt man sich oft schnell die Finger. Ich weiß noch, damals fing das alles an mit ein wenig Alkohol. Und jetzt ist man da und da in die Disco mal gegangen. Man hat experimentiert und da, das hat einem gefallen. Bei anderen Sachen wurde man auch mal abhängig, weil man nicht mehr raus konnte aus diesem Kreislauf. Aber wenn man erstmal drin ist, in einem Sumpf, dann geht es eigentlich nur noch abwärts. Und ich weiß noch, eines Tages war ich in einer Disco und es war eine lange Nacht. Und ich hatte eine komische Erfahrung. Ich war auf der Tanzfläche, auf einmal sah ich mich von oben. Ich hatte meinen Körper irgendwie verlassen und sah mich von oben und ich fühlte, wie jemand anders mich steuerte. Ich hatte die Kontrolle über mich selber verloren. Und einer meiner Freunde sagte damals, Daniel, irgendwas stimmt mit dir nicht. Also, was du da tust, das kann nicht normal sein. Ich glaube, du bist besessen. Und ich sagte, das kann gar nicht sein. Ich kann immer zurück zu Gott. Das ist kein Problem. Wie geht es weiter in dem Leben von Manasse? 2. Chronik, Kapitel 33, Vers 10. Und wenn der Herr zu Manasse und seinem Volk reden ließ, merkten sie nicht darauf. Durch Propheten wie Jeremia hat Gott versucht, Manasse zu erreichen. Und das ist die gute Nachricht. Egal, wo wir sind, egal, was wir getan haben, egal, woher wir kommen, Gott spricht immer zu uns. Gott schaut niemals tatenlos zu. Egal, wie groß unsere Sünde ist, unsere Schuld, Gott möchte uns erretten und Gott möchte uns auf den richtigen Weg führen. Was hat Jeremia gemacht? Jeremia ist zu Manasse gegangen und hat versucht, ihn auf dem richtigen Weg zu bringen. Doch, was tun Menschen, die in Sünde sind? Die Propheten, die Gott nicht hören wollen. Manasse hat, und davon gehen wir aus, Jesaja, einen anderen Propheten, wahrscheinlich umbringen lassen. Wenn Menschen nicht hören wollen, verschließen sie die Ohren, laufen weg oder beseitigen einfach die Boten Gottes. Wenn Menschen verloren sind oder verloren gehen, greift Gott ein. Das habe ich in meinem Leben auch erfahren. Ich war eines Tages unterwegs, es war im Ausland, ich hatte einen Mietwagen und es war ein guter Tag, ich fühlte mich gut, hatte aber keine Papiere dabei. Ich wurde von der Polizei angehalten, dann diese Routine, ihr kennt das, Fahrzeugscheine, Papiere und so weiter, bitte einmal zeigen. Und jetzt stand ich da und ich wusste nicht, was ich machen sollte. Und ich dachte, wie wäre es, wenn du einfach so handelst wie deine Vorbilder im Film. Du fährst einfach davon. Und ich bin davon gefahren, habe Fahrerflucht begangen und ich dachte, jetzt kann etwas Schlechtes passieren. Ich habe mich umgedreht, aber keiner hat mich verfolgt. Also war alles nochmal gut gegangen, so dachte ich. Es kam die nächste Kontrolle und wieder kam ein Polizist an meine Tür und das gleiche Spiel hat sich wiederholt. Ich bin wieder davon gefahren, habe wieder Fahrerflucht begangen. Aber diesmal schaute ich in den Rückspiegel und ich sah, wie mich die Polizei verfolgte. Es war erstmal nur ein Auto. Und wenn man da so ist, ist man in diesem Rausch gefangen und man rast über die Straßen und nimmt keine Rücksicht. Man will einfach nur davonkommen. Als dann der zweite Polizist kam auf einem Motorrad mit einem Maschinengewehr, da war es auf einmal anders um mich bestellt. Und ich wurde eingekesselt, aus dem Auto gezogen und dann hat man mein Auto durchsucht, mich abgeführt und mehrere Polizisten haben mich bewacht und alle haben mit ihren Maschinengewehren auf mich gezeigt und dann stand ich dort vor dem Schnellrichter. Und ich wusste, das ist die Folge meines Verhaltens. Ich habe das getan, ich habe gesündigt und hier stehe ich und jetzt komme ich wahrscheinlich ins Gefängnis. Und die Leute um mich herum sagten, schau mal da vorne, das wird dein Gefängnis sein für die nächsten 2 Wochen. Das war im Ausland ein kleiner Raum in einem Fenster und ich wusste, wenn ich da reinkomme, werde ich nicht sehr gut behandelt werden. Und für mich war klar, jetzt bin ich am Ende angelangt. Und ich dachte, ich weiß nicht, woher dieser Gedanke kam. Ich dachte, Moment mal, Daniel, du bist jetzt hier vor diesem Schnellrichter, vor diesem Hauptkommissar. Du kannst doch einfach mal beten. Vielleicht kann Gott dir etwas tun. Versuch doch einfach mal zu beten. Aber gleichzeitig dachte ich, hallo Daniel, wie egoistisch bist du denn? Guck mal, du machst das hier und jetzt soll Gott dir helfen? Das ist doch dein Handeln. Aber trotzdem dachte ich, okay, ich kann es doch einfach mal probieren. Und ich sagte, Gott, wenn du da bist, tu etwas und greif einfach ein. Mehr sagte ich nicht. Und auf einmal sah ich, wie dieser Hauptkommissar, dieser Schnellrichter, seinen Arm drehte und auf den Ausgang zeigte. Und er sagte mir, Sie sind frei, Sie können gehen. Und ich verstand die Welt nicht mehr. Auch die Polizisten um mich herum konnten das nicht glauben. Sie mussten mich gehen lassen, ich war frei. Eigentlich müsste man jetzt sagen, aufgrund dieser Erfahrung müsste ich doch damals verstanden haben, dass Gott da ist. Aber wenn man einmal in Sünde gefangen ist, ist es schwer, da rauszukommen. Und so war es auch in meinem Leben. Anstatt dass alles besser wurde, ging es weiter den Berg ab. Sünde hat Folgen. Das bekommt Manasse zu spüren. Lesen wir gemeinsam 2. Chronik. Wir sind im gleichen Kapitel, die Verse 11 bis 13. Darum ließ der Herr über sie kommen, die Obersten des Heeres des Königs von Assur, die nahmen Manasse gefangen mit Fesseln und legten ihn in Ketten und brachten ihn nach Babel. Und als er in Angst war, flehte er zu dem Herrn, seinem Gott, und demütigte sich vor dem Gott seiner Väter. Und als er bat, ließ sich der Herr erbitten und erhöhte sein Flehen und brachte ihn wieder nach Jerusalem in sein Königreich. Da erkannte Manasse, dass der Herr Gott ist. Was passiert hier? Man nimmt an, dass damals Manasse in einem Aufstand beteiligt war gegen Assyrien. Und dann kam der König aus Assyrien und hat mit seinen Truppen Jerusalem angegriffen. Manasse wird aus Jerusalem weggeführt und jetzt kommt diese gewaltige Demütigung. Manasse, und das können wir aus diesem hebräischen Text entnehmen, wurde wahrscheinlich an einem Strick aus Jerusalem gezogen. Dieser Strick war befestigt an einem Nasenhaken. Das heißt, wie ein Bulle, ihr kennt das, dieses Bild, ja, wie ein Bulle wurde Manasse an einem Strick per Nasenhaken aus Jerusalem gezogen und sollte den Weg zu Assyrien gehen. Und das war die schlimmste Demütigung, die Manasse erlebt hat. Und dort irgendwo im Kerker, in der Dunkelheit, kommt Manasse zur Gesinnung. Er hat große, zur Besinnung, er hat große Angst, aber er weiß, dass er zu Gott umkehren muss. Er geht auf seine Knie und er sagt, Herr Jesus, es tut mir leid, vergib mir meine Sünden. Er nennt seine Sünden beim Namen und er kehrt um. Demütig kommt er zu Gott und Gott vergibt ihm seine Schuld. Und was passiert? Er kommt frei. Aber viel wichtiger noch, er erkennt, dass Gott der wahre Herr ist. Er erkennt, dass Gott sein Erlöser ist. In meinem Leben habe ich das auch erlebt. Gefangenschaft und Befreiung. Die Sünde hat Folgen und sie zerstört. Im Moment fühlt es sich gut an, es macht Spaß und man fühlt sich als König der Welt. Aber die Folgen der Sünde sind immer Verzweiflung, Depression, Schuld und letztendlich Tod. Ich weiß noch, die Nächte damals, wo ich nicht schlafen konnte, wo ich immer gedacht habe, Daniel, was hast du getan? Du hast so viel Schuld auf dich geladen, das kannst du nie wieder gut machen. Und ich hatte Depressionen, ich versuchte diese Schuld irgendwie zu betäuben. Und das ist ja, was der Mensch heute, der normale Mensch, meistens erlebt. Da hat man Alkohol, hat man diese Ersatzdrogen, Musik, da ist dann die nächste Party wieder, man versucht einfach dieses schlechte Gefühl zu betäuben, einfach nur zu verdrängen. Das habe ich damals auch versucht. Und das geht für den Moment gut. Aber wenn man am nächsten Tag wieder aufwacht und wieder Revue passieren lässt, was geschehen ist, dann fragt man sich, wozu das alles? Warum lebe ich hier? Was ist der Sinn meines Lebens? Ich war damals in der vorletzten Reihe, wo ungefähr heute meine Frau sitzt, Rebecca, und ich hörte, wie ihr jetzt alle, einem Evangelisten zu, der predigte. Und dieser Evangelist erzählte von einem ähnlichen Fall, von einer Person, die auch Negatives durchmachte in meinem Leben. Und genauso wie ich hatte diese Person in seiner Geschichte auch einen Selbstmordversuch hinter sich. Und Gott hatte diese Frau in dieser Geschichte des Predigers befreit von Sünde, von Satan und von Schuld. Das erste Mal in meinem Leben hatte ich wieder Mut. Es keimte mir eine Hoffnung auf, wenn Gott dieser Person in dieser Geschichte geholfen hat, dann kann Gott auch mir helfen. Und so kam ich zu einem Evangelisten nach dem Vortrag, nach der Predigt und sagte ihm, du, hier bin ich und ich habe damit zu kämpfen und ich komme nicht frei und ich bin Jesus 21 Jahre davongelaufen. Ich habe so viel schlimme Dinge getan, ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Und er sagte mir, Daniel, möchtest du frei werden von der Schuld? Möchtest du frei werden von der Sünde? Möchtest du neu anfangen mit Jesus? Wenn das dein Wunsch ist, dann lass uns doch gemeinsam niederknien und übergebe dein Leben Gott. Er wird dir vergeben, er wird dich befreien und er wird dir echten Frieden schenken, eine echte Hoffnung. Ich sage, natürlich möchte ich das gerne machen, aber schau mal, ich 21 Jahre bin ich davongelaufen und wie kann ich jetzt einfach zu Jesus kommen und jetzt einfach soll Jesus mir so schnell zack vergeben und das war's dann? Ich weiß nicht, ich habe auch Angst, ich weiß nicht, was danach kommt, aber ich kann auch nicht mehr mit der Schuld leben. Ich habe schon das und das alles erlebt und die Depression und der Selbstmordversuch, all das macht mich kaputt. Und dann letztendlich sagte ich, okay, ich möchte mein Leben Jesus geben. Und wir knieten gemeinsam nieder, der Evangelist und ich. Und er sagte, Daniel, wir machen das so, ich bete und du wiederholst einfach das, was ich sage. Und er fing an und er sagte, Herr Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Und dann sollte ich das Gleiche sagen. Herr, es fiel mir unwahrscheinlich schwer, allein den Namen Jesus auszusprechen. Das war ein Kampf und ich spürte, wie dort die guten und die bösen Engel um mich kämpften. Da waren zwei Mächte am Wirken. Satan wollte mich nicht loslassen, aber gleichzeitig kämpften die guten Engel für mich. Und endlich konnte ich das sagen, Herr Jesus. Und dann, als ich sagte, Herr Jesus, ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Herr Jesus, ich möchte mich jetzt für dich entscheiden, mit allem, was ich habe. Da passierte auf einmal etwas. Ich habe sowas in meinem Leben noch nie erlebt vorher. Wie wenn ein Blitz vom Himmel kommt. Auf einmal war alles anders. Die ganze Schuld, das ganze schlechte Gewissen, diese ganze Sünde, dieser ganze Frust, diese ganze Enttäuschung, die war auf einmal weg. Jesus hatte mir vergeben. Auf einmal realisierte ich, dass Jesus Christus für mich persönlich, für meine Sünden am Kreuz gestorben ist. Und diese Erfahrung habe ich nie zuvor gemacht. Das war nicht nur ein Gefühl, das war eine Gewissheit. Und ich wusste, dass Jesus jetzt mein Vater ist und wenn Jesus wiederkommen wird, werde ich dabei sein, weil er für mich gestorben ist, für meine Sünden. Vorher Tränen der Enttäuschung, Tränen der Trauer, danach Tränen der Freude, denn ich war frei von dieser ewigen Fessel, die Satan an meinem Fuß angebunden hatte. Gott hatte mich befreit. Am nächsten Tag sollte ich sofort meine Erfahrung erzählen, vor der ganzen Gemeinde. Ich stand das erste Mal öffentlich vor Menschen und ich hatte Angst. Und ich erzählte einfach meine Erfahrung. Und nach meiner Erfahrung kamen andere Menschen zu mir und sagten, Daniel, ich möchte das auch erfahren. Und sie brachten mir ihre Sachen, die sie nicht in ihrem Haus haben sollten. Ich sollte diese Sachen zerstören für sie. Und ich konnte gar nicht glauben, was Gott hier macht. Ein paar Wochen später wurde ich getauft. Das war eine große Freude. Und ich war da im Taufbecken und ich wusste, dass Jesus anwesend war. Eine so intensive Gegenwart Jesu habe ich in meinem Leben niemals gespürt. Jesus war anwesend, er war da. Er ist mit mir ins Taufbecken gegangen. Er ist für mich gestorben. Wie geht es weiter im Leben von Manasse? Verse 14 bis 17. Auch Manasse ist umgekehrt. Und wir lesen hier in Vers 14 bis 17. Danach baute er, Manasse, die äußere Mauer an der Stadt Davids westwärts zum Gihon hin, im Tal, wo man zum Fischtor hineingeht, und führte sie um den Ophel und machte sie sehr hoch. Er legte Hauptleute in alle festen Städten Judas. Er entfernte die fremden Götter und den Götzen aus dem Hause des Herrn und alle Altäre, die er gebaut hatte auf dem Berge des Hauses des Herrn und in Jerusalem, und warf sie hinaus vor die Stadt. Und er stellte den Altar des Herrn wieder her und opferte darauf Dankopfer und Laubopfer und befahl Juda, dass sie dem Herrn, dem Gott Israels, dienen sollten. Aber das Volk opferte noch auf den Höhen, jedoch dem Herrn, ihrem Gott. Manasse gehört nun ganz zu Gott. Manasse hat sich ganz für Gott entschieden mit allem, was er hat. Wir lesen hier, dass Manasse was tut? Er wirft aus der Stadt die Götzen hinaus. Und wenn Menschen sich für Jesus entscheiden, passiert etwas in ihrem Leben. Auch da werden oft Dinge entfernt. Filme, gewisse Musik vielleicht, auch gewisse Internetseiten besucht man nicht mehr. Der Geschmack verändert sich, das, was ich esse. Die Gedanken verändern sich, die Gefühle verändern sich. Da ist eine Umkehr. Was macht Manasse? Drei Reformen, von denen wir hier lesen. Erstens, er erweitert die Festung in Jerusalem. Gott segnet dieses Vorhaben und lässt es gelingen. Dann zweitens, Manasse entfernt alle Götzen und Altäre. Und drittens, er stellt den Altar Gottes wieder her und er befiehlt seinem Volk wieder Gott anzubeten. Manasse wird von Gott reich gesegnet. Und das können wir heute auch erfahren, das habe ich auch erfahren. Die schlimmsten Sünder, egal was wir getan haben, egal woher wir kommen, egal wer wir sind, Gott kann uns vergeben. In meinem Leben sollte ich nach meiner Taufe ein paar Monate später eine Evangelisation halten. Vorträge öffentlich in Afrika, in Kenia, und ich hatte sowas noch nie vorher gemacht, war völlig unvorbereitet, hatte keine Ahnung, stand dort vorne und sollte über Heiligtum predigen. An dem Tag, das war nicht gut, das solltet ihr auch niemals machen, wenn ihr einmal öffentlich predigt, hatte ich mich auch nicht gut vorbereitet. Fast gar nicht, 10, 15 Minuten. Meine Zeit leider zu sehr investiert in Besuche. Und ich stand dort vorne und sollte die 2300 Abend und Morgen dafür erklären und ich hatte es selber noch gar nicht richtig verstanden. Auf einmal passierte etwas, was ich in meinem Leben nie zuvor so erlebt habe. Ich machte meinen Mund auf und ich merkte, wie Gott durch mich redete. Ich musste gar nichts tun, ich musste nur meinen Mund auftun und Gott hat durch mich gesprochen. Und das Beste, die Menschen haben es auch noch verstanden. Nach der Evangelisation, es kamen jeden Abend hunderte von Leuten, wurden 60, 70 Menschen getauft. Und ich konnte es nicht begreifen, wie Gott durch mich, durch so einen großen Sünder wie ich, dass Gott so viele Menschen in sein Himmelreich bringen konnte. Das war für mich unbegreiflich. Ein paar Monate später, ich war schon im Theologiestudium, da hatte ich große Geldprobleme. Und das ist so, wenn man studiert, Student ist, dann braucht man viel Geld. Und ich sagte, Gott, du bist da und du kannst mir helfen. Schenk mir doch irgendwie etwas oder zeig mir, was ich tun kann. Und einige Wochen später kam jemand zu mir und sagte, Daniel, ich kenne dich nicht. Ich weiß auch nicht genau, wer du bist, woher du kommst, aber eins weiß ich, ich glaube, du brauchst Geld. Und ich sagte, woher weißt du das? Ich habe das doch keinem gesagt und dir erst gar nicht. Und er sagte mir, Daniel, gib mir deine Kontodaten, ich überweise dir Geld. Ein paar Tage später hatte ich 3000 Euro auf meinem Konto. Und ich wusste, das war Gottes Führung. Und Gott hat mich bewahrt in meinem Leben. Ich war unterwegs mit meinem besten Freund in den Alpen, wir waren auf einem 3000er Und der Abstieg, es war schon dunkel. Wir sind heruntergerutscht an einer Gletscherwand. Es war ziemlich rutschig. Wir hatten noch nicht das richtige Material dabei. Und mein Freund schaffte es noch zu stoppen. Ich nicht mehr. Und ich sah diesen Abhang und diese großen Steine. Und ich war in der Luft. Und ich wusste, in 2, in 1, in 0 Sekunden wirst du diesen großen Stein treffen mit deinem Kopf. Und das war es dann wahrscheinlich wohl. Und wir hatten an dem Tag vorher um Führung gebetet. Und ich kann es mir nicht erklären, aber irgendwie hat mich etwas in der Luft gedreht. Und ich bin nicht mit dem Kopf auf die Steine gefallen, sondern nur mit meiner Hüfte. Es knallte laut, aber die Hüfte war nicht gebrochen. Und ich lag dort am Weinen, am Zittern, am Danken, dass Gott da war, dass er mich erlöst hatte vor einem sicheren Unfall. Und dann, vielleicht das größte Geschenk in meinem Leben, sitzt in der vorletzten Reihe meine Frau Rebecca. Ja, wenn man jung ist, ihr kennt das, ja, 20, 25 ist man auf der Suche nach einem Partner. Danach sieht man sich ja. Und ich habe, muss ich ganz ehrlich sagen, viel Frust und Enttäuschung erlebt in Beziehungen, die davor waren. Und irgendwann habe ich dann gesagt, Gott, übernimm du das Steuer. Ich kann es nicht, ich will nicht mehr und ich gebe alles in deine Hände. Und das war ein Tag, bevor ich Rebecca kennengelernt habe. Und ich sagte zu Gott, ich werde nichts mehr machen, bitte mach du alles. Am nächsten Tag kam Rebecca auf mich zu und sie sprach mich so halb an. Das war für mich das Zeichen. Und wir waren und sind glücklich verheiratet. Und das ist ein großes Geschenk. Gott hat mein Leben radikal verändert. Wenn ich sehe, wo ich hergekommen bin, wenn ich sehe, wo ich heute bin, dann weiß ich, dass Gott mein Erlöser lebt. Das hat Manasse auch erfahren. Er hat erkannt, dass Gott der Herr ist. Alles oder nichts. Wo stehen wir heute? Leben wir heute ganz mit Gott? Wenn wir ganz auf Gottes Seite stehen, dann wird Gott uns reich beschenken. Und es wird natürlich Probleme geben und Sorgen, aber wir wissen, dass Gott auch im Leid da ist. Aber wenn wir ohne Gott leben, wenn wir an der Sünde festhalten, und ich weiß, es ist ein Kampf, dann kann Gott uns nicht ganz reich segnen, wie er das möchte. In Johannes 10, Vers 10 haben wir gelesen, dass der Dieb, Satan, kommt, um zu zerstören und zu morden, um zu stehlen. Aber Jesus kommt, um das volle Leben zu geben. Wo sind wir heute? Es gibt in Afrika wieder eine besondere Methode, um Tiere zu fangen. Diesmal keine Wölfe, sondern Affen. Was macht man da? Man nimmt eine Kokosnuss und bohrt in dieses Kokosnuss ein Loch, sodass gerade eben die Hand eines Affen hindurchpassen kann. Man bindet diese Kokosnuss irgendwo fest auf dem Boden und legt in die Kokosnuss ein paar Leckerbissen, die Affen gerne mögen, zum Beispiel irgendwelche Nüsse. Und dann kommt der Affe, ja, und er greift mit seiner Hand durch dieses Loch und er nimmt 1, 2, 3 Nüsse, probiert sie und es ist toll, es schmeckt ihm. Und dann kommt ein Mensch und versucht, diesen Affen zu fangen. Und der Affe möchte natürlich davonlaufen. Er möchte fliehen, aber gleichzeitig möchte der Affe auch gerne so viele Nüsse wie möglich, die er in seiner Hand haben kann, aus dem Loch, aus der Kokosnuss herausziehen. Aber das geht ja nicht, weil seine Hand voller Nüsse ist und die Faust passt nicht durch das Loch. Im Endeffekt, was passiert? Der Affe lässt nicht los, er wird gefangen. Und so ist es auch in unserem Leben. Wenn wir Gott ganz gehören wollen, müssen wir loslassen von den Sachen, die uns von Gott trennen. Und vielleicht haben wir in unserem Leben Dinge, die uns von Gott trennen. Und ich weiß nicht, was es ist, aber ich glaube und ich vertraue darauf, dass der Heilige Geist zu dir jetzt spricht. Es gibt bestimmt Dinge in deinem Leben, die dich von Gott trennen. Dann lass diese Dinge los, entscheide dich ganz für Gott. Und heute Morgen ruft Jesus uns erneuert und er möchte, dass wir ganz auf seiner Seite stehen. Und wenn es dein Wunsch ist, heute Morgen ganz mit Jesus zu gehen, wenn du heute sagst, ja, ich möchte mich ganz für Jesus entscheiden und ich möchte loslassen von der Sünde, dann bete ich dich, jetzt aufzustehen, damit wir gemeinsam uns Gott weihen können. Wenn du sagst, ich möchte loslassen von der Sünde, mich ganz für Gott entscheiden, dann stehen wir gemeinsam auf und wir beten gemeinsam. Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du zu uns Sündern heute sprichst durch dein Wort. Herr, wir sind nichts, wir sind Staub und Asche. Und wenn du nicht da wärst, würden wir vergehen, denn Satan möchte uns vernichten für immer. Aber weil du für uns gestorben bist, Herr, am Kreuz haben wir ewiges Leben. Vater, du siehst heute und das registrieren deine Engel, die führen jetzt gerade Buch, dass wir uns alle für dich heute entscheiden. Wir möchten von der Sünde loslassen, von den Dingen, die uns trennen. Und jeder von uns weiß auch, was in seinem Leben ist. Und ich möchte dich bitten, dass du uns Kraft gibst, dass wir uns jeden Tag, wie jetzt aufs Neue für dich entscheiden, damit wir so leben, wie du es möchtest, damit wir deinen Segen empfangen. Lass uns so leben wie deine Kinder. Danke, Vater, dass du bald wiederkommen wirst und dass du uns mit nach Hause nehmen wirst in dein Reich. So legen wir unser Leben in deine Hände und danken dir für deine Leitung. In deinem Namen, Herr Jesus. Amen.